Hi, ich bin Luisa Höpfner und hoste den Do Your Thing Podcast. Nebenbei habe ich mich immer engagiert für das Thema New Work zum Beispiel und ehrenamtlich im Verband der Gastronomie. Daher bin ich auch besonders gespannt auf unsere heutigen Gäste, die sich beide mit ihren Organisationen für soziale Themen und ja genauer betrachtet Handwerks- und Food-Themen einsetzen. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Dr. Carolina Focke von Artijana Mentoring und Christoph Kramme von Das Geld hängt an den Bäumen. Ihr seid Teilnehmer der Social Impact Challenge, die von der ING ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, hier muss ich noch mal ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat für die ZuhörerInnen da draußen. Die ING hat sich zur Aufgabe gemacht, nach der Pandemie sozialen und ökologischen Wiederaufbau zu leisten. Dafür unterstützt sie weltweit Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und die widerstandsfähigere Gesellschaften aufbauen. Die ING Deutschland hat dafür zusammen mit der Agentur Social Impact ein Programm auf die Beine gestellt, und zwar die Social Impact Challenge. 6 Monate lang werden Social Startups in diesem Programm intensiv gefördert, um ihr Business und ihre Herzensangelegenheiten bestmöglich voranzubringen. Mit Workshops oder Coachings, Vernetzungsmöglichkeiten und natürlich auch finanzieller Unterstützung. Beworben haben sich viele Organisationen. 8 von ihnen kamen ins Programm und ja, 2 davon sind heute hier bei uns. Herzlich willkommen und Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Okay. Carolina.
Dankeschön.
Gerne, gerne. Carolina, wir fangen mit dir an. Du bist heute hier im Namen von Artijana Mentoring. Magst du für unsere ZuhörerInnen erläutern, was ihr macht?
Gerne, ja. Artijana Mentoring ist ein soziales Startup, das sich für die Gleichberechtigung im Handwerk einsetzt. Und konkret heißt das, dass wir ein Mentoring-Programm aufgebaut haben für junge Auszubildende, die im Handwerk, also weibliche Auszubildende, die im Handwerk tätig sind, mit dem langfristigen Ziel, Auszubildenden im Handwerk Mut zu machen, Selbstbewusstsein zu stärken und einfach die Gleichberechtigung, die Chancengleichheit zu erhöhen.
Ist das auch eine persönliche Herzensangelegenheit von dir oder wie kamt ihr dazu, dieses Business zu eröffnen?
Ja, also ich habe das Business zusammen gegründet mit Paula, die heute nicht da ist. Sie ist Konditormeisterin. Und es ist unsere gemeinsame Herzensangelegenheit. Entstanden ist das Projekt in einer Diskussion über verschiedene Ausbildungsformate an einem langen Abend. Wir wohnen zusammen in einer größeren WG und es ging dann hin und her, was sozusagen die optimale Förderung ist, sowohl in der Universität als auch in der Ausbildung. Und ich hatte von Oxford, von dem Tutoring-System erzählt und von dieser 1-zu-1-Betreuung. Und dann hat sie gesagt, wow, das ist ja Wahnsinn, das ist genau, was ich mir immer gewünscht hätte. Ein Ansprechpartner, der für mich persönlich da ist, der mich fragt, wo ich stehe, wie es mir geht, der mich motiviert. Motiviert, also ohne Druck auszuüben, einfach nur motiviert und einfach nur für meine persönliche Förderung da ist. Und wir haben uns dann schlau gemacht, haben gesehen, dass es tatsächlich, es gibt ja immer mehr Mentoring-Programme an der Universität und dass im Handwerk leider noch nicht so viele solche Programme gibt und noch nicht so viele Förderprogramme für Frauen grundsätzlich. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das, dann gründen wir das und versuchen, diese Idee des Mentorings, das ja natürlich sich schon an vielen Stellen bewährt hat, auch im Handwerk einzusetzen.
Und wie kamt ihr darauf? Also du hast gerade gesagt, Paula ist selber im Handwerk. Sie hat die Ausbildung gemacht als Konditorin.
Genau. Und auch einen Meister gemacht und sich auch selbstständig gemacht und hat aber auch lange in Betrieben gearbeitet und hat eben, also kennt es, also ihr Handwerk auch von allen Seiten, aus allen Perspektiven und hat auch, ja, viele Schwierigkeiten gehabt, würde ich sagen. Oder hat sich sicherlich allen möglichen Hürden stellen müssen, die da für viele Frauen doch noch da sind. Und wie gesagt, sie hat gesagt, für sie hätte sich das immer gewünscht, sie hätte sich immer Unterstützung gewünscht. Sie hat sich ausgebremst gefühlt. Also an vielen Stellen sieht sie einfach, dass die Gleichheit einfach noch nicht da ist, die wir in anderen Bereichen vielleicht schon viel mehr erreicht haben.
Hattest du gerade von deiner Kollegin Paula erzählt, die ja Konditorin ist. Du kommst aus der Wissenschaft. Du sagtest gerade, ihr kommt beide aus sehr männerdominierten Berufen. Wer sind die Frauen, für die ihr euch das stark macht und woher kam der Impuls?
Also der Impuls kam eben stark davon, dass Paula da viele Geschichten erzählt hat, die mich und sehr erschreckt oder erschüttert haben, wie wenig da dieser Gleichberechtigungsgedanke da ist. Jetzt ist sie in dem Konditorenbereich. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 80% Frauen, die Meistertitel machen und nur 40%, die dann, also der Gründungen sind weibliche Gründungen. Das heißt, also es ist eine schon noch sehr starke Unverhältnismäßigkeit und viele Frauen, die dann einen Meistertitel haben, werden trotzdem nur mit einem Gesellenlohn bezahlt. Also da ist eine extreme Ungerechtigkeit noch da. Und man muss sich durchkämpfen, man muss sich durchsetzen. Und typischerweise, also davon gehen wir aus, fehlt vor allen Dingen das Selbstbewusstsein. Also es sind ja doch sehr talentierte Frauen da, die wirklich gute Abschlüsse machen und die gute Leistung bringen, aber die sich dann im Zweifel eben vielleicht die Gründung nicht zutrauen oder eben da auch ausgebremst werden oder die auch irgendwie Gehaltsverhandlungen sich nicht so durchsetzen können, weil sie das vielleicht auch gar nicht so gelernt haben. Und das ist ein Bereich, bei dem wir, glaube ich, sehr viel erreichen können durch eine individualisierte Begleitung und Förderung, durch dieses Mentoring-Programm. Einfach den Auszubildenden Mut zusprechen können und und denen auch vermitteln, dass, was für Ansprüche, was für Rechte sie haben, also was ihnen wirklich zusteht und dass, also welcher Lohn und welche Behandlung wirklich gerechtfertigt wäre und nicht nur, also ganz egal in welcher Branche, ganz egal eben ob Mann oder Frau, dass man wirklich sich bewusst macht, also es passiert, ich habe es auch ehrlich gesagt viel erlebt, auch in der Kunst, also das geht ganz schnell, dass man nicht fair behandelt wird oder dass man wirklich ungleich behandelt wird und irgendwie das auf sich bezieht oder denkt, es muss halt so sein oder der Chef ist halt so oder so. Und dann da eine klare Grenze zu ziehen und sagen, nein, das muss nicht sein. Und dafür braucht es Zusammenhalt und dafür braucht es jemanden, der einen da den Rücken stärkt und der einen da ermutigt, sich zu wehren. Und ja, das wollen wir gerne sein.
Ja, total spannend. Ich habe auch Anfang des Jahres Köchin in einem dritten Lehrjahr bei Prüfungsvorbereitungen betreut, die während der Pandemie kaum Unterricht hatten, natürlich. Und auch da musste ich wieder feststellen, dass auch der Beruf der Köchin extrem männerdominiert immer noch ist, vor allem in der gehobenen Küche. Gibt es noch Beispiele aus dem Bereich von deiner Mitstreiterin? Du sagst gerade, dass sie so viele Geschichten erzählt hat. Ist dir da irgendwas besonders im Kopf geblieben?
Ja gut, das eine ist halt, was mich schockiert, wirklich der Umgangston, also wirklich der, würde ich sagen, verbale Sexismus, wenn man das so sagen kann, der halt jetzt in der Uni, glaube ich, nicht mehr so passiert. Also da ist man ja wahnsinnig vorsichtig geworden. Mit dem ganzen Gender-Debatten ist ja doch irgendwie eine Achtsamkeit oder ein Bewusstsein dafür da. Und das passiert dann in der Küche oder in der irgendwie Konditorei oder in irgendwelchen, auch wahrscheinlich noch anderen Betrieben. Da passiert das ganz schnell, dass Sachen gesagt werden, die an anderen Orten wirklich Aufsehen erregen. Wären oder würde Leute wirklich entsetzt wären. Und das da sagt sie, ja, das muss man wegstecken, das ist der Umgangston. Und ja, also jede Branche hat sozusagen ihre Sprache und ihren Umgangston, aber grundsätzlich wissen wir mittlerweile auch, wie wichtig Sprache ist, um sozusagen sich selbst zu verinnerlichen, dass man eben gleich ist, also man gleichberechtigt werden kann. Und insofern glaube ich, dass da einfach viel mehr Bewusstsein entstehen sollte. Und ich glaube, das passiert auch ganz automatisch, wenn man dann eine weibliche Führungskraft hat. Also ich glaube, wenn einfach mehr Frauen Betriebe gründen und Führungspositionen übernehmen, dann wird sich das auch ganz von alleine ändern. Und ja, ansonsten, das waren noch Geschichten. Also eben, wie gesagt, mit dem Gehalt, das fand ich wirklich erschreckend, was sie erzählt hat von Kolleginnen, die eben Meistertitel haben und trotzdem einfach wie Gesellen bezahlt werden. Und ja, überdurchschnittlich. Also das passiert öfter auf jeden Fall bei Frauen als bei Männern.
Und da wollt ihr eingreifen und sozusagen die Frauen stark machen für die Zukunft, dass das nicht mehr passiert?
Genau, ja. Also vor allen Dingen eben wollen wir initiieren, dass mehr Frauen Führungspositionen haben und sich zutrauen, was zu gründen und sich selbst etwas zutrauen. Aber auch durch ein Netzwerk und so, dass da auch vielleicht mehr aufgedeckt wird, also dass viel, viel mehr berichtet wird, dass solche Geschichten, die den Auszubildenden oder den Angestellten passieren, dass sie gesammelt und irgendwie reflektiert werden und man dann auch da für sich vielleicht auch eine Distanz dazu bekommt, zu sagen, ich muss mich nicht so von meinem Chef behandeln lassen. Das passiert, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man da ein starkes Netzwerk hat.
Und gab es schon irgendwie Rückschläge? Wie geht ihr damit um, wenn sowas passiert? Hat etwas nicht geklappt, vielleicht, was ihr euch vorgenommen
habt? Also Rückschläge, vor allen Dingen, Sachen sind langsamer, als man denkt. Sachen sind aufwendiger, als man denkt. Und Sachen sind, oder man braucht halt langfristig irgendwie Geld. Das ist so ein großes Thema, das man gerne umgeht. Das ist grundsätzlich das Problem bei sozialen Startups, dass es jetzt nicht so auf Geld ausgelegt ist. Und man kompensiert viel. Also es ist ja unser Startup jetzt eigentlich im Wesentlichen auf Ehrenamt aufgebaut. Und dann hat man Leute, die wahnsinnig viel Zeit investieren, aber trotzdem braucht man noch an bestimmten Stellen Gelder. Und ja, das ist ein bisschen zäher, würde ich sagen, das Geld zu mobilisieren, als wir uns das vielleicht erhofft hatten.
Wie motivierst du dich persönlich? Oder was motiviert dich?
Also was wir von unserem Coach gelernt haben, sind immer realistische Teilziele und dann auch wirklich, was man erreicht hat, feiern, sich belohnen gezielt. Das heißt, zusammen Kuchen essen gehen, Kaffee trinken gehen oder einen Sekt aufmachen, je nachdem, was man erreicht hat. Und Ja, und irgendwie so Spaß dran behalten, das ist ganz wichtig, dass es einem Spaß macht und dass man was davon lernt und auch sieht, was man gelernt hat, auch zurückschaut und sagt, okay, wow, also jetzt weiß ich einfach so viel mehr, als ich vorher wusste, oder ich habe so viel neue Tools irgendwie beigebracht bekommen und das ist wertvoll.
Ja. Vielleicht auch mal wieder zurückzublicken, zu sagen, wo standen wir vor einem halben Jahr, was haben wir geschafft?
Genau, also wir sind dann auch, weil wir sind ja eben jetzt relativ frisch in der Gründungsphase, und dann denken wir oft so, ja, aber wir haben noch gar nicht so viel erreicht. Und sagen, okay, es gibt uns auch erst seit einem halben Jahr. Also der Anspruch kann nicht sein, dass man jetzt schon durch die Decke gegangen ist.
Und junge Frauen, die das jetzt hören, können die sich einfach bei euch melden?
Ja. Klar, also sowohl gerne, also es gibt ja viele, die auch nicht sicher sind, ob sie ins Handwerk gehen wollen oder studieren und da vielleicht auch eine Beratung wollen, das auch gerne, oder eben ab dem zweiten Ausbildungsjahr dann gerne als Mentees. Also gerne auch einfach zum Nachfragen, was hat es damit auf sich?
Super. Was hat dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, Carolina?
Also ja, sich treffen und bei den Workshops, das ist immer irgendwie, dass da so viel positive Energie da ist. Eben trotzdem ich kein Fan der Zoom-Meetings bin ich dann immer wieder überrascht, wie nett es ist, dass und wie viele Leute trotzdem mit so viel guter Energie da reingehen. Du auch immer sehr viel positive Energie. Das Benni ist super. Also da finde ich schön, weil ich werde müde, würde ich sagen, von Zoom-Meetings, und andere Menschen haben dann trotzdem so einen positiven Drive und ziehen einen mit. Das ist
sehr schön. Und da kommt Christoph ins Spiel, habe ich gerade gehört.
Ja, ich hatte tatsächlich mein erstes Zoom-Meeting mit der Challenge. Ich musste 35 werden, um in die digitale Welt eingeführt zu werden. Und ich fühle mich da sehr wohl. Was ich vorher nicht gedacht hätte. Ich bin nicht der, der auf Social Media unterwegs ist oder viel Zeit vorm Laptop verbringt. Das ist natürlich auch der Arbeit geschuldet, dass ich nie wirklich einen Job hatte, wo das der Hauptbereich war. Aber ja, ich fühle mich sehr wohl und freue mich, hier in Frankfurt zu sein heute.
Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Jetzt ist es ganz spannend, was du denn so machst. Ich glaube, jeder da draußen fragt sich jetzt, was ist das denn, was er macht, das überhaupt nicht digital ist. Und heißt aber, das Geld hängt an Bäumen. Ein spannender Name, der wirklich viele Fragen aufwirft und neugierig macht. Bei der Recherche habe ich entdeckt, dass es auch ein ökologisches und gastroverwandtes Thema ist. Erzähl uns was von deinem Business, Christoph.
Genau, danke nochmal, Carolina. Genau, das Geld hängt an den Bäumen. Ich komme ganz kurz zu der Idee oder wie es dazu kam. Das ist jetzt gut, lass mich rechnen, 12 Jahre her, 2008 im Sommer, saß unser Gründer Jan Schierhorn im Garten und nach ganz, ganz viel Apfelkuchen, nach ganz, ganz viel Apfelmus und verschenkten Äpfeln hing immer noch ganz, ganz viel Früchte an dem alten Apfelbaum. Und dann kam einfach die Idee oder erstmal der Gedanke, Mensch, andere haben auch ganz viel Apfelbäume, die werden die bestimmt auch nicht alle verbrauchen und viel kommt auf den Kompost und so weiter. Und dann ist die Idee geboren, Äpfel alter Streuobstwiesen und Nachbarsgärten zu Saft zu verarbeiten und damit vielleicht Arbeitsplätze zu schaffen für Leute, die es halt im Leben nicht so leicht haben oder genau.
Aus dem vielleicht ist ein... geschafft geworden.
Ist ein geschafft geworden und jetzt schreiben wir das Jahr 2021 und das Geld hängt an den Bäumen ist eine gemeinnützige GmbH. Alles, was an Erträgen und an Gewinn reinkommt, kommt zurück ins Projekt. Dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen für Leute mit besonderen Bedürfnissen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Handicap. Da hat jeder einen anderen Ausdruck für. Ich glaube, da gibt es auch gar keinen passenden Ausdruck. Genau, ich wähle Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und das Prinzip ist einfach. Wir ernten Obst, was hängen bleibt und keiner nutzt. Fallobst, Obst spenden, lassen daraus leckeren Saft pressen. Wir haben 5 verschiedene Sorten. Wir haben den Apfelsaft, Apfelbeerensaft, Apfelholunder, Apfelrhabarber, Apfeljohannis. Wie ihr schon hört, überall ist der Apfel drin. Das ist unsere Hauptfrucht. Und wir haben 3 Schorlen. Eine Apfelschorle, benannt nach einem Mitarbeiter von uns, ist der Samuel. Die Apfelrhabarberschorle ist der Olaf. Und die Apfeljohannisbeerschorle ist der Simon.
Du hast die alle für uns mitgebracht?
Genau, ich habe die mitgebracht und steht bereit zum
Tasting. Probieren wir kurz.
Ja, lasst es euch schmecken.
Ich stoße an mit Simon. auf euch beide.
Olaf?
Genießt es. Genau, und
sehr lecker.
Ganz wichtig eben, genau, aus Direktsaft, 100% Natur. Und wie ihr lest, die Apfelschorle, die ich jetzt vor mir habe, die Zutaten Apfeldirektsaft, Wasser, Kohlensäure, Decke drauf, raus. Wir sind jeden Tag in Hamburg und Umgebung unterwegs. Ob das der Keller ist mit 2 Stufen, ob das die 4. Etage ist mit 98 Stufen, ganz egal. Die Säfte kommen dahin, wo der Kunde das hinhaben möchte. Und es ist ein sehr, sehr schönes, wie sagt man? Ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl, die Säfte auszuliefern, Bestellungen anzunehmen mit dem Hintergrund, dass jeder Schluck, jede Flasche, die wir verkaufen, uns weiterhilft und somit Arbeitsplätze verschafft für Leute mit Behinderung, sage ich jetzt. Ja. Und für mich hat jeder Mensch eine Behinderung und deswegen sind wir alle eins. Und ich zähle mich damit zu. Ich habe auch meine Behinderung, Behinderungen würde ich eher sagen. Genau so.
Deine Besonderheiten meinst du?
Genau.
Welche sind das?
Ich bin Diabetiker, das ist für mich auch eine Behinderung im Alltag, auf was ich achten muss. Ich weiß, dass ich immer, wenn ich nicht auf mein Diabetes eingehe und damit arbeite, dass es klingt doof, aber das Leben schneller zu Ende sein kann, wie ich mir das wünsche. Ich habe Erfahrungen gemacht, ich habe gute 20 Jahre nicht auf meinen Körper gehört. Ich hatte Triebe, die nicht cool waren, auf die ich nicht stolz bin. Hab auch meine Vergangenheit und ich nenne die einfach mal keine Krisen, aber die negativen Erlebnisse, die haben mich aber zu dem gemacht, zu dem ich jetzt geworden bin oder jetzt hier sitze mit Energie, die ich habe und so weiter, genau.
Sehr schön.
Ja, genau. Kommen wir zurück zu Das Geld hängt an den Bäumen.
Warum hast du angefangen überhaupt mit dem Das Geld hängt an Bäumen?
Das war ein Zufall. Ich habe 10 Jahre auf Montage gearbeitet, hatte dann irgendwann die Schnauze voll, 2 Wochen weg zu sein, 2 Wochen zu Hause zu sein. Man ist nie wirklich angekommen. Man braucht immer ein paar Tage, wenn man von der Montage gekommen ist, um wieder anzukommen. Und nach kurzer Zeit ging es dann schon wieder los. Bin dann ein bisschen reisen gegangen und kam wieder in Hamburg. Wusste, was ich nicht wollte, wusste aber nicht, was ich wollte. Hab ein bisschen in verschiedene Bereiche geguckt. War mal kurz beim Schlosser, beim Schlüsseldienst, der gesucht hat. Und bin dann ins Café von einer Freundin gekommen. Und sie meint, Christoph, bitte fahr sofort zu Das Geld an den Bäumen. In dem Café gab es schon die Schorlin, Samuel, Olaf und Simon. Fahr da bitte hin, die suchen Leute. Das habe ich gerade mitbekommen auf Facebook. Und das könnte genau das Richtige für dich sein. Genau, aus Fahrer geschwungen, 5 Minuten Fahrradfahrt war das. Und dann bin ich ins Büro, habe mich vorgestellt.
Aber weil du so ein Typ bist, der gerne was Soziales machen wollte? Oder wie kam sie darauf, dass das Richtige für dich ist?
Das kommt wahrscheinlich, weil ich durch meine Vergangenheit so. Ich habe gestottert früher, ich konnte nicht sprechen, war auf der Sprachheilschule, 1., 2. Klasse. Meine Mom ist mit mir jeden Monat nach Lüneburg gefahren, zur Logopädin, ist das, glaube ich, der richtige Ausdruck, um das Sprechen zu lernen. Meine damalige, Erzählung von meiner Mom, meine damalige Klassenlehrerin meint eines Elternabendes zu meiner Mom, also wenn ihr Sohn die Hauptschule schafft, dann ist das ein Weltwunder. Und so eine Sachen. Dann kam eine Krebsgeschichte dazu, die ich überstanden habe. Und das sind alles so Sachen und habe mich auch schon, das ist, glaube ich, in mir. Das ist nicht irgendwie durch irgendwas passiert, dass ich jetzt sage, ich möchte in diesen Bereich. Das ist auch, als ich auf Montage war, habe ich in der Suppenküche ausgeholfen, weil ich einfach Lust drauf habe und das Bedürfnis habe, den Menschen, die halt schwächer sind als ich, zu unterstützen und zu zeigen, hey, es geht auch anders.
Mhm. Ja. Kannst du vielleicht so ein konkretes Beispiel von einem Werdegang erzählen? Eure Schorlen sind ja auch, die wir gerade schon getestet haben, benannt nach den Menschen, die bei euch, also denen ihr einen Arbeitsplatz stellen konntet durch euer Engagement. Was bedeutet das für eure Mitarbeitenden? Also vielleicht zum Thema Sichtbarkeit. Was bedeutet das für die Menschen?
Ja, auf jeden Fall sind die stolz wie Oscar oder stolz wie Bolle, wie man sagt, dass sie eine Schorle haben. Das ist natürlich jetzt auch schon, Simon und Samuel sind seit Anfang des Projekts da und Genau, die sind fröhlich und glücklich, dass sie auch gesehen werden. Und dann kommt auch schon das ein oder andere Mal vor, dass eine Unterschrift geleistet werden soll auf einer Flasche. Oder Samuel kommt mit mir,
Fanunterschrift, ja.
Fanunterschrift, oder Samuel kommt mit mir zum Ausliefern, wenn ich größere Touren habe. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass dann halt die Dame an der Tür sagt: Mensch, Sao, ich würde gerne ein Foto mit dir machen für meine Kinder, die feiern dich so. Oder auch Simon, wenn wir Verköstigung haben in Supermärkten, bei Firmen, wo wir unsere Säfte vorstellen, dann ist Simon sehr, sehr gerne dabei. Und das ist natürlich schon schön, wenn man dann einen Stand besucht und Simon steht in Anführungsstrichen hinter seiner Flasche.
Ich engagiere mich zum Beispiel auch in Deutschlands größtem Gastroverband und sehe immer mehr, vor allem jetzt nach Corona, wie die Mitarbeitenden fehlen. Und ich habe in meinem Restaurant selbst auch mit Geflüchteten aus Afghanistan zusammengearbeitet, was echt super geklappt hat. Wir sind auch immer noch enge Freunde. Und sollte man deiner Meinung nach hier noch mehr umdenken und vielleicht Menschen ins Unternehmen holen, die ja auf den ersten Blick ein längeres Onboarding brauchen, wegen Sprachbarrieren oder wie in deinem Fall wegen Handicaps? Ist das die Zukunft?
Also wenn wir von Zukunft sprechen, dann heißt das für mich, dass es vielleicht in der Zukunft so ist. Also ich finde es eigentlich schlimm, dass das nicht bei jedem angekommen ist in der jetzigen Zeit, in der Gegenwart. Wie man irgendwas machen soll, da bin ich kein Fan von. Von den sowas trägt man nicht, sowas macht man nicht. Also ich wähle dann das Wort, sowas würde ich nicht tragen oder sowas würde ich nicht machen. Und deswegen muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich wünsche mir einfach, dass es mehr Firmen gibt, die halt die Schwerpunkte halt legen auf Menschen und auch die Kommunikation.
Wie motivierst du dich persönlich? Oder was motiviert dich persönlich? Oder wie motivierst du vielleicht deine Mitarbeitenden?
Ich motiviere mich persönlich. Ich brauche mich gar nicht groß motivieren, weil ich das mache, was mir Spaß macht, weil ich mit Menschen zusammen bin, denen ich was gebe und vor allem, die mir auch was geben. Ich bin angekommen in meiner Stadt, würde ich sagen, was ich auf Reisen auch gemerkt habe, dass ich nach Hamburg gehöre. Und das hat sich alles so gefügt. Deswegen muss ich mich nicht groß motivieren. Ich motiviere mich mit ganz klar Persönlichkeitsentwicklung. Ich motiviere mich mit meinem Morgenritual oder was ich seit ungefähr einem halben Jahr wirklich erst fabriziere. Ich hatte nie wirklich eine Morgenroutine. Musste auch erst feststellen, dass wenn ich eine Morgenroutine haben möchte, muss ich aber auch eine Abendroutine haben. Und eigentlich muss man da anfangen bei der Abendroutine, weil es kann nicht sein, dass ich um 5 aufstehen möchte, aber erst um 1 ins Bett gehe. So, und das sind alles so Sachen, die ich lernen musste, weil ich lange gelebt wurde.
Die Social Impact Challenge hat euch digitaler gemacht. Wie weit seid ihr da? Schafft ihr es, das umzusetzen, was ihr euch als Ziel gesetzt habt?
Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist, dass wir ganz genau wissen, was wir brauchen. Wir haben, glaube ich, 10 oder 11 Schritte von der Annahme bis zur Rechnungserstellung. Und genau, das wird jetzt alles komprimiert. Wir sind dabei, einen Online-Shop aufzubauen, wo der Kunde dann halt die Rechnung direkt bekommt.
Christoph, gibt es noch was Persönliches zu dir zu sagen? Was ist dein persönliches Ding?
Ja, auf jeden Fall gibt es da was. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Die zweite Herzensangelegenheit, die in mir drin ist. Und zwar habe ich letztes Jahr mit meinem Kumpel Matti Picknickliebe ins Leben gerufen. Und Picknickliebe ist Hamburgs sozialster Picknickkorb. Also wer Bock und Lust auf ein soziales Picknick hat, picknickliebe.hamburg.
Super. Ich habe das Gefühl gehabt, dass euch beiden vor allem dieses Miteinander gut tut, dass die verschiedenen Startups sich auch untereinander kennen und netzwerken. Kann man das so stehen lassen auch, dass das das Schöne an der Challenge ist?
Also mir hat das sehr viel gebracht und ich finde das fantastisch, aber es wäre sicherlich noch viel intensiver, wenn es real wäre. Also ich finde es jetzt so schön, dich live zu sehen.
Gleichfalls, Carolina, gleichfalls.
Ihr beiden, das ist echt toll, Menschen kennenzulernen, die ihr Ding machen und dabei auch noch die Welt ein Stückchen verbessern. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und freue mich natürlich weiter, eure Wege sehr zu verfolgen auch. Danke, dass ihr bei uns wart.
Dankeschön.
Dankeschön.